Wenn zwei etwa gleich starke Gegner aufeinandertreffen, dann gibt es meistens zwei Faktoren, die den Ausschlag über Sieg und Niederlage geben. Entweder ist es Glück oder das, was man so mentale Stärke, einen freien Kopf oder Psychotricks nennt. Dabei geht es vor allen Dingen darum, den Gegner die eigene Stärke spüren zu lassen. Also ein Blick in die Augen des Gegners sagt da zum Beispiel sehr viel. Ich warne dich. Das hat man auch gesehen im Halbfinale der Eishockey-Playoffs. Da gleicht Krefeld gegen Berlin zum 2:2 aus und sofort richtet sich die Berliner Mannschaft auf und kommt zurück. Und die gewinnt schließlich das Spiel. Das dritte in Folge, macht damit den Finaleinzug perfekt. Dort treffen die Berliner auf Köln. Oliver Stoll ist Professor für Sportpsychologie und Sportpädagogik an der Uni Halle-Wittenberg. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo, Herr Stoll.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Stoll, ist dieses Gehabe auf dem Platz oder auch auf dem Eis wirklich so entscheidend für ein Spiel?
Es kann entscheidend sein, es muss nicht entscheidend sein. Es kommt darauf an, wie gut die Spieler darauf vorbereitet sind, beziehungsweise auch mit so etwas rechnen. Aber wie gesagt, eine Körperhaltung, eine Ausstrahlung wird ja vom Gegner immer auch wahrgenommen und interpretiert dementsprechend. Und wenn man sehr emotional eingebunden ist in die Situation, dann kann das durchaus solche Effekte haben, dass man sich einschüchtern lässt.
Unter welchen Bedingungen macht das einen entscheidenden Unterschied?
Das macht einen entscheidenden Unterschied, wie gesagt, wenn man stark emotional eingebunden ist in die Situation. Also wenn es um etwas geht, wenn es um Sieg oder Niederlage geht, wenn nur noch eine Minute zu spielen ist, wenn viel auf dem Spiel steht. Wenn man dann in der Lage ist, die Emotionen rauszunehmen und ein Problem rationaler zu betrachten, dann ist das ein Vorteil.
Aber das heißt, die Emotionalität da ist eher schlecht. Ich hätte jetzt fast vermutet, wer emotionaler dran ist, ist noch engagierter und kann dann vielleicht sogar mehr Leistungsfähigkeit hervorrufen oder so.
Na, das ist im Prinzip richtig. Emotion und Motivation hängen in dem Fall zusammen. Wenn ich derjenige bin, der versucht, dominant zu sein, eine positive Emotionalität ausstrahle und dann dementsprechend entschieden zur Sache gehe und das auch nach außen zeige, dann ist es ein Vorteil. Wenn ich in der Situation bin, derjenige, der eingeschüchtert werden soll, wenn der nicht in der Lage ist, das richtig zu erkennen und umzubewerten, dann habe ich ein Problem als derjenige, der in der bedrohlichen Situation drinsteckt.
Also wir haben das beim Volleyball zum Beispiel immer so gemacht, wir haben uns ganz nah ans Netz gestellt, egal ob wir Angabe hatten oder die anderen, und haben dann ganz souverän uns darüber unterhalten, natürlich so laut, dass der Gegner das hören musste, dass wir definitiv den nächsten Punkt machen. Also solche Dinger sind das dann.
Ja, das sind solche Dinger. Das sind also Gespräche, die der Gegner mitbekommen soll. Das sind aber auch Gestik und Mimik, die da eine Rolle spielen, eine positive Ausstrahlung, ein aufrechter Körper, ein Blick, der, wie sagt man, eiskalt ist und auch einen Blick, den man standhalten kann des Gegners. Das sind solche Aspekte, mit denen man dazu Werke gehen kann.
Jetzt haben Sie selbst Kindermannschaften beim Eishockey trainiert. Wie bringt man da Nachwuchssportlern solche Drohgebärden bei?
Ja, also das passiert nicht wirklich explizit, also im Sinne, dass ich sage, wir machen heute mal ein Training, Gestik und Mimik oder Körperhaltung, sondern das passiert eher so im normalen Training, dass man darauf achtet, dass die Kinder, wenn sie dann eben in einer Angriffssituation sind, nicht nur umsichtig agieren können, sondern eben darauf achten, wie sie auftreten. Das sind kleine Hinweise, die man gibt, Schulter raus, Blick nach vorne. Oder eben auch Situationen mal provoziert, wo man ein bisschen härter an die Bande getackelt wird, dass man dann eben nicht emotional wird, gleich ausrastet und dann damit eine Strafe riskiert, sondern dass man dann eben lernt, so etwas umzubewerten. Das sind ganz einfache Sachen wie den Blick ausweichen, sich umdrehen, auch Beschimpfungen standhalten, sich nicht beeindrucken lassen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man in so einer Situation ist, in der man in Anführungszeichen erstmal angegriffen wird.
Ja, oder möglicherweise noch die Eltern an der Bande stehen, die ja auch sehen wollen, dass Sohnemann oder Töchterlein da irgendwie vernünftig spielt.
Das ist korrekt.
Das heißt, es wird aber auf beiden Ebenen gearbeitet. Auf der einen Seite bringt man bei, wie man selbst, ich sag mal, Kraft ausstrahlt, und auf der anderen Seite bringt man dann auch bei, wie man damit umgeht, wenn der Gegner Kraft ausstrahlt.
Ganz genau, das sind beide Aspekte wichtig.
Funktioniert das? Können die das aufnehmen oder merkt man einfach, nee, das dauert auch, bis da wirklich so eine, ja, ist ja auch ein souveräner Umgang damit da ist?
Ja, das dauert ein bisschen. Also damit fängt man nicht im Knaben- und Schülerbereich an, das geht erst später nach der Pubertät los, wenn die voll entwickelt sind, körperlich voll entwickelt sind, wenn auch die Unterschiede nicht mehr so groß sind in der Entwicklung, dann fangen wir auch an, im Trainingsbereich solche Hinweise zu geben. Also wie gehe ich mit einem Tackling um? Wie gehe ich mit einer positiven Ausstrahlung des Gegners um? Wie gehe ich mit Provokationen um? Das wird dann Thema. Das trainieren wir dann aber auch. In Trainingsspielen kommt es auch oft zu solchen Situationen, je nachdem, wie gerade die Spieler emotional beteiligt sind. Ist ja nicht immer so, dass alle Spieler jeden mag, auch in der eigenen Mannschaft. Da kommt es schon mal zu solchen Situationen.
Das heißt, das nutzen Sie auch aus als Trainer, wenn Sie wissen, die können nicht so gut miteinander, die lassen Sie dann auch mal gegeneinander spielen.
Das kann man dann tun, ja. Man muss natürlich aufpassen, dass man da das richtige Händchen hat und früh genug dazwischen gehen kann, dass die Sache aufklärt und dann, damit jeder einen Lerneffekt hat im Team.
Hat das denn den Effekt dann auch im Spiel? Merken Sie das tatsächlich?
Im Spiel ist immer was anderes als im Training, da haben Sie völlig recht. Man merkt schon, wenn man damit gearbeitet hat im Training, bei dem einen oder anderen, aber ich habe ja schon angedeutet, wenn jemand emotional stark eingebundene Situationen in einem Affekt reagiert, dann ist sowas auch nur sehr schwer kontrollierbar. Sowas wird aber im Nachgang dann ausgewertet. Wir haben dann damals natürlich von den Spielen auch immer Aufzeichnungen. Ich hole mir die Spieler dann ran, kläre das mit denen, zeige denen die Szene, auch, dass sie die Strafe bekommen haben. Und wir werten dann zum Beispiel alternative Möglichkeiten der Handlung aus. Also das passiert dann so im Nachgang, im Spiel selbst. Es ist schwierig, wenn ich einen Spieler habe, der sich beeindrucken lässt von einem anderen, dann nehme ich den erstmal raus, weil er dann Angst hat, logischerweise. Und dann eben auch keinen so klaren Kopf mehr hat. Das heißt, er kann also keine rationalen...
Das kriegen Sie im Spiel auch nicht hin, dass Sie den so wieder aufbauen, dass der, was weiß ich, im dritten Drittel beim Eishockey dann wieder drauf aufs Eis kann.
Doch, das geht schon. Also ich nehme ihn erstmal aus der Situation raus. Wenn ich merke, dass er 2-3 Mal hart getackelt wurde und Angst hat, dann kann man ihn rausnehmen. Dann nimmt man ihn raus, bis Zeit ist, das auszuwerten in einem vernünftigen Gespräch. Meistens in der Drittelpause und mitunter gelingt es einem dann wieder, dass der Spieler im dritten Drittel dann auch aufs Spielfeld wieder gehen kann.
Auf den Kopf kommt es an. Das sagt Oliver Stoll. Er ist Professor für Sportpsychologie und Sportpädagogik an der Uni Halle-Wittenberg. Vielen Dank für das Gespräch.